Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag, guten Abend, guten Morgen oder auch gute Nacht. Je nachdem, wo und zu welcher Tages- oder Nachtzeit Sie unseren Podcast hören. Willkommen zurück. Ich habe inzwischen mehrere Podcasts zum Thema Versteifung, Stabilisierung und Wirbelsäuleninstabilität gemacht. Und eigentlich dachte ich, das Thema wäre gegessen. Aber mich haben doch Anfragen mit der Bitte erreicht, erklären Sie doch mal, wie wird eine stabile Wirbelsäule plötzlich instabil? Warum und wie passiert das? Und was kann man tun, um es zu verhindern? Genau diese Fragen beantworten wir heute hier Schritt für Schritt, verständlich und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft. Denn Instabilität ist eines der am häufigsten verwendeten, aber gleichzeitig am seltensten wirklich erklärten Konzepte in der Wirbelsäulenmedizin. Wir schauen uns an, was anatomisch passiert, wenn eine Wirbelsäule instabil wird. Welche Symptome typisch sind, wie Ärzte die Instabilität diagnostizieren und was hierbei Mythos oder Fakt ist. Es geht hier weniger um die Therapie, das wollen wir kurz anreißen, weil dazu gibt es schon mehrere Episoden, also da können Sie gerne reinhören. Das ist Episode 12, 13, 14 und 51. Kann ich wirklich empfehlen. Bevor wir beginnen, möchte ich noch auf etwas hinweisen. Wenn Sie selbst Rückenschmerzen haben, wenn Sie eine Diagnose erhalten haben, die Sie vielleicht nicht verstehen, oder wenn Sie wissen möchten, ob eine Operation für Sie die richtige Entscheidung ist, dann rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin. Unsere Nummer ist 030 263 964 80. Nochmal zum Mitschreiben: 030 263 964 80. Wir nehmen uns Zeit für Sie, erklären Ihnen die Befunde und sprechen mit Ihnen gemeinsam, welche Optionen Sie haben und warum und wieso und was am besten ist. Und nun in medias res zum Thema, was bedeutet Stabilität und was ist Instabilität? Also um zu verstehen, was Instabilität ist, müssen wir zunächst verstehen, was Stabilität ist. Die Wirbelsäule ist kein starrer Stab, sondern ein bewegliches Zusammenspiel aus 24 Wirbelkörpern, 7 Halswirbelkörpern, 12 Brustwirbelkörpern und 5 Lendenwirbelkörpern. Dazu das Kreuzbein und Steißbein. Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben, die als Stoßdämpfer und Bewegungspuffer dienen. Jedes dieser Segmente, also je 2 benachbarte Wirbelkörper mit einer Bandscheibe dazwischen, hat ein klar definiertes physiologisches Bewegungsausmaß. Es darf sich beugen, strecken, drehen und seitlich neigen. Aber immer nur innerhalb eines bestimmten Rahmens. Genau das bedeutet Instabilität. Das heißt im Umkehrschluss, Instabilität bedeutet, wenn dieser festgelegte Bewegungsumfang überschritten wird. Diesen Rahmen halten mehrere Strukturen aufrecht. Erstens die Bandscheiben. Die dienen nicht nur als Puffer, sondern auch als mechanische Verbindung. Zweitens die kleinen Wirbelgelenke auf der Rückseite, die sogenannten Facettengelenke, die die Bewegung führen und begrenzen. Drittens ein komplexes Netzwerk aus Bändern, die sozusagen um die Wirbelkörper und um die Wirbelgelenke sich winden. Und viertens die Muskulatur. Insbesondere die tiefe Muskulatur, die kurzen Muskeln, die zwischen den Dornfortsätzen, den Facettengelenken lokalisiert sind, die sogenannten Multifidi. Die halten die Wirbelsäule in ihrer neutralen, sicheren Position. Und auch bei Bewegung und Belastung. Sie begrenzen letztendlich auch den Bewegungsumfang und schützen Strukturen wie Bandscheiben und Gelenke, damit diese nicht überlastet werden. Wenn nun eines oder mehrere dieser Systeme versagen oder strukturell verändert werden, verliert das betroffene Segment eine kontrollierte Beweglichkeit. Es beginnt sich außerhalb eines physiologischen Rahmens zu bewegen. Das ist der Moment, indem das Segment von der Stabilität in die Instabilität übergeht. Die Bewegung ist dann auch nicht mehr harmonisch, sie ist eher wackelig. Ja, und was sind nun die Ursachen und die häufigsten Ursachen einer Wirbelsäuleninstabilität? Warum verlieren diese Stabilisatoren ihre Funktion und machen die Wirbelsäule instabil? Die Gründe sind vielfältig und oft spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Der häufigste Auslöser ist die degenerative Veränderung, also was man im Volksmund als Verschleiß oder Abnutzung bezeichnet. Mit zunehmendem Alter, und das ist natürlich auch abhängig von verschiedenen Faktoren, von genetischen Faktoren, von Belastungsfaktoren, Beruf, Körpergewicht etc., dazu habe ich ja auch einen Podcast gehalten, kommt es eben dazu, dass die Bandscheibe zum Beispiel an Flüssigkeit verliert, dadurch verliert sie an Spannkraft, an Elastizität, an Höhe und die Wirbelkörper rücken dadurch näher zueinander, die Bandscheibe kann kollabieren, dadurch kommt mehr Last auf die Facettengelenke, die können dadurch in eine abnormale Position rutschen und dadurch dann auch Aufgaben übernehmen, für die sie gar nicht vorgesehen sind. Das heißt, die Belastung auf den Gelenken wird zu hoch, sie sind dann überfordert, sie verlieren Gelenkschmiere, die Gelenkkörper, die Gelenkknorpel reiben aneinander, wodurch sich auch der Gelenkknorpel abnutzt und es kommt dann zu dem klassischen Bild der Arthrose. Damit beginnt auch ein Teufelskreislauf und wir rutschen langsam in das Problem des schiefen Turms von Pisa. Und da heißt es ja immer, ja, was kann jetzt das Ganze noch aufhalten, bevor es zusammenbricht? Eine weitere wichtige Ursache ist eine angeborene Schwäche in den Gelenkfortsätzen, in den Pedikeln, wodurch die hintere Zuggurtung geschwächt wird und die Wirbelsäule leicht nach vorn gleitet, aber auch mehr. Es hängt natürlich dann von dem Ausmaß auch der Muskulatur, die Wirbelsäule nach vorn zieht und der Muskulatur im hinteren Teil des Rückens, die Wirbelsäule stabilisieren soll. Auf alle Fälle kommt es dann zu dem klassischen Wirbelgleiten oder eben auch medizinisch gesagt zu der Spondylolisthesis. Und das kann man sich dann schon leicht vorstellen, wenn die Wirbelsäule nach vorne rutscht, also wenn die Wirbelkörper gegeneinander verschoben sind, dann ist das ja irgendwie ein Zeichen einer Instabilität. Zumindest war es mal instabil. Das Segment kann sich auch in so einer, wie man sagen, Schieflage stabilisieren. Ja, also der schiefe Turm von Pisa muss nicht zwangsläufig kippen. Eine häufige Ursache sind auch Wirbelsäulenoperationen, etwa Bandscheibenoperationen oder Dekompression, das heißt Weitungen des Wirbelkanals bei Wirbelkanaleinengungen. Da wird manchmal, will ich mal so sagen, etwas zu viel weggenommen. Wenn man halt Wirbelgelenke entfernt, um mehr Raum zu gewinnen, dann destabilisiert man die Wirbelsäule. Deshalb gilt es bei solchen Operationen, möglichst minimalinvasiv vorzugehen. Das heißt, so wenig wie möglich zu tun, um eben das Problem zu lösen, wie zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall zu entfernen oder den Wirbelkanal zu weiten, ohne dass wir diese wichtigen Wirbelsäulenstabilisatoren schädigen. Und da ist natürlich die endoskopische Operation das Mittel der Wahl. Dazu habe ich auch schon mehrere Podcasts gehalten, kann man sich gerne nochmal sozusagen anhören, was die Vorteile der endoskopischen Operation sind, verglichen mit der mikroskopischen. Und schließlich gibt es eine Gruppe von Ursachen, die oft vielleicht unterschätzt wird. Das sind entzündliche Erkrankungen, wie die rheumatoide Arthritis, Morbus Bechterew oder auch andere entzündliche Gelenkerkrankungen, die dann auch Bandstrukturen erfassen können und dadurch halt die Stabilität der Wirbelsäule gefährden. Und was sind nun die klassischen Symptome einer Wirbelsäuleninstabilität? Also in meiner Praxis kann ich sagen, bei einer klassischen Instabilität konzentriert sich der Schmerz vorwiegend auf den unteren Rücken, weil dort kommt es am häufigsten zu dem Problem der Instabilität und dann ist eben der Schmerz auch dort lokalisiert, wo eben die Instabilität auch besteht. Und klassisch ist auch ein sogenannter Anlaufschmerz. Das heißt, der Schmerz ist morgens nach dem Aufstehen am stärksten. Und warum ist der Schmerz morgens am stärksten? Weil der Muskeltonus besonders schwach ist. Also stehe aus dem Bett auf, habe einen schwachen Muskeltonus und eine instabile Wirbelsäule. Was passiert? Die Wirbelsäule verschiebt sich dann vielleicht um einige Millimeter, ist so wackelig, das verursacht den Stress auf die Gelenkkapseln und das reizt letztendlich auch die entsprechenden Nervenstrukturen und man empfindet den Schmerz. Wenn man dann vielleicht so innerhalb von 30 Minuten eine entsprechende Muskelspannung aufgebaut hat, das heißt, das äußere Korsett stabilisiert die Wirbelsäule, dann kann der Schmerz auch wieder nachlassen und eventuell zum Abend wieder zunehmen, wenn die Muskulatur ermüdet. Wenn aufgrund der Instabilität der Körper dann anfängt, Strukturen zu verstärken, wie zum Beispiel eben die Wirbelgelenke oder eben auch die Bänder, dann kann es auch zu einer Einengung des Wirbelkanals und der Nervenkanäle kommen. Oder kann es eben neben den klassischen Rückenschmerzen auch zu entsprechenden Schmerzen in den Beinen, also ausstrahlenden Schmerzen in den Beinen kommen. Es können auch Taubheitsgefühle eintreten, Kribbelgefühle, Schwächegefühle in den Beinen und auch eine belastungsabhängige Gehschwäche, die sogenannte Claudicatio spinalis, wodurch einfach die Wegstrecke limitiert ist. Ja, und wie stellt man nun die Instabilität definitiv fest? Das ist schon nicht so einfach. Sagen wir mal, eine klassische ausgeprägte Instabilität wie bei einem Wirbelgleiten, das ist schon, sagen wir mal, mit den Methoden, die wir zur Verfügung haben, doch relativ eindeutig festzustellen. Aber wenn wir dann halt geringe Instabilitäten haben, manche sprechen sogar von Mikroinstabilitäten, dann wird es schwieriger. Ja, also was nutzt man? Man kann natürlich erstmal das Röntgen nehmen. Man kann das Röntgen in Neutralposition nehmen. Da sieht man zum Beispiel eine Verschiebung bei einem Wirbelgleiten oder auch ein seitliches Verschieben im Sinne einer Skoliose, wenn eine Bandscheibe auf einer Seite vielleicht stark degeneriert ist. Da hat man zum Beispiel erstmal einen Überblick, dass die Wirbelsäule eben nicht mehr in der ursprünglichen Form vorliegt. Aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass sie instabil ist, weil die Wirbelsäule kann sich natürlich in jeder Position auch wieder stabilisieren. Dann hat man zwar, sagen wir mal, eine Fehlhaltung oder eben eine deformierte Wirbelsäule, aber die ist nicht zwangsläufig instabil. Die Instabilität kann man halt zum Beispiel, wenn man ein Röntgen schon gemacht hat, dann auch noch Funktionsaufnahmen machen. Man lässt den Patienten nach vorne beugen und nach hinten beugen und schaut dann, ob es irgendwie zu Verschiebungen kommt. Das heißt, nimmt das Wirbelgleiten zu. Das kann man halt messen und wenn wir dann eine Zunahme des Wirbelgleitens in der Beweglichkeit nach vorne haben, dann können wir davon ausgehen, dass da eine Instabilität vorliegt. Oder wir haben zum Beispiel ein Abrutschen des Wirbels nach vorne, eine sogenannte kyphotische Fehlstellung. Das heißt, die Bandscheibe vorne ist schon sehr weich. Und wenn man sich nach vorn beugt, dann kollabiert die da vorn und macht auch vielleicht eine leichte Verschiebung. Das ist sozusagen ein Röntgen. Man kann natürlich dann ergänzen, zum Beispiel mit dem MRT. Und im MRT sieht man häufig eben auch diese Instabilitätsprobleme nicht direkt, aber man sieht zum Beispiel entzündliche Veränderungen in den Bandscheiben. Wenn diese weicher werden, sich an Stabilität verlieren, dann kommt das auch zu Entzündungsreaktionen in den benachbarten Wirbelkörpern, was man dann im MRT als sogenannte Modic-Zeichen sieht. Man kann auch eventuell Flüssigkeit in den Wirbelgelenken sehen, so als Gelenkerguss aufgrund der Verbreiterung des Gelenkspalts. Was man auch im Röntgen oder auch im CT häufig sieht, ist ein sogenanntes Vakuumphänomen, also Lufteinschlüsse in den Wirbelgelenken und oder auch in den Bandscheiben. Wodurch kommt es zu diesen Lufteinschlüssen? Zu diesen Lufteinschlüssen kommt es dadurch, weil Stickstoff im Blut gelöst ist. Es ist nicht gebunden wie Sauerstoff, sondern es ist gelöst. Und wenn zum Beispiel ein Gelenk zu viel Spiel hat oder wenn die Bandscheibe verschlissen ist und dadurch auch in der Bandscheibe zu viel Spiel ist, dann kann es eben dazu kommen, dass dann eben den Strukturen ein leichter Unterdruck entsteht und durch diesen leichten Unterdruck kann dann eben der Stickstoff aus dem Blut in das Gelenk oder in die Bandscheibe übertreten und das kann man dann eben sehr gut im Röntgen oder natürlich noch besser im CT sehen. Letztendlich auch die klinische Untersuchung wichtig, das heißt, gibt es bewegungsabhängige Schmerzen, kann man die Schmerzen provozieren bei bestimmten Bewegungen und durch Druck auf die Facettengelenke? Oder gibt es vielleicht eine Schmerzerleichterung bei bestimmten Bewegungen, sodass man versucht natürlich dann erst Problem einzugrenzen, um zu sehen, wo kann der Schmerz herrühren? Wenn wir jetzt nun die Wirbelsäuleninstabilität festgestellt haben, ergibt sich natürlich klar die Antwort, ja, was tun? Und ja, eigentlich ist die Antwort ja dann relativ einfach, ne? Wir haben eine instabile Wirbelsäule, was müssen wir tun? Wir müssen die Wirbelsäule stabilisieren. Und das geschieht natürlich in erster Linie mittels Krankengymnastik, also mit speziellen Übungen zur Verbesserung der Rumpfstabilität. Das heißt, wir müssen diese Tiefenmuskulatur, diese Multifidi, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die wesentlich sind, um eben die Wirbelsäulenstabilität zu gewährleisten, trainieren. Die kann man letztendlich nicht so unbedingt bewusst trainieren. Dazu gibt es bestimmte Übungen, klassischerweise eine Side Plank oder normale Plank oder eben auch und eben Unterlagen, halt die Wirbelsäule balancieren, wie auf dem Petsyball sitzen oder ähnliches. Und diese kleinen Wackelbewegungen, die führen dazu, dass diese Muskeln aktiviert werden, weil die wollen versuchen, diese kleinen Wackelbewegungen zu verhindern. Ja, was tun, wenn jetzt konservative Therapie ausgereizt worden ist, aber man weiterhin Beschwerden hat? Dann ergibt sich halt die Frage der Operation. Aber das muss man wirklich ganz kritisch hinterfragen. Operation bei Wirbelsäuleninstabilitäten ist sinnvoll, aber hat natürlich auch gewisse Risiken. Deshalb empfehle ich den Patienten, wenn ihnen jemand eine Versteifungsoperation oder eine Stabilisierungsoperation empfiehlt, dann sollten sie nicht sofort zusagen, sondern dann lieber nochmal sich eine Zweitmeinung holen, sich nochmal beraten lassen, ist das wirklich der letzte Schritt, den man jetzt tun muss, oder gibt es vielleicht auch noch andere Lösungsansätze, weil auch mit einer Stabilisierungsoperation ist nicht unbedingt das Problem für alle Zeiten gelöst, weil wenn man vielleicht jüngeren Lebensalter ist, weil es gibt dann auch Probleme in den Anschlusssegmenten etc. Darüber habe ich auch schon mal einen Podcast gehalten, kann man auch nochmal reinhören, wo die Probleme nach einer Versteifungsoperation liegen. Also, wenn jemand eine Operation empfohlen hat und Sie sich sicher sind, ob das wirklich ist, die sinnvolle Entscheidung ist, dann können Sie natürlich auch uns gerne kontaktieren, Sie können einen Termin vereinbaren und wir können dann gerne alles besprechen und Ihnen auch die entsprechenden Dinge erklären. Also Termin vereinbaren unter der 030 263 964 80. Nochmal zum Notieren, 030 263 964 80. Wir nehmen uns Zeit, den Befund mit Ihnen zu besprechen, die Therapieoption zu erklären und dann für Sie den besten Weg zu finden. Fassen wir zusammen, was wir heute besprochen haben. Die Wirbelsäule ist nur dann stabil, wenn alle beteiligten Strukturen, das heißt Bandscheiben, Gelenke, Bänder und Muskulatur, gemeinsam ein kontrolliertes Bewegungsausmaß gewährleisten. Wenn dieses System durch Degeneration, das heißt Verschleiß, Abnutzung, auch vielleicht durch Verletzung oder Operation oder andere entzündliche Erkrankungen gestört ist, kann eine Instabilität entstehen. Und Instabilität bedeutet, es ist ein unkontrolliertes, wackeliges Bewegen, was letztendlich nicht dem Normalen entspricht und dadurch den Stress auf den Strukturen verstärkt, zu entzündlichen Veränderungen in den Strukturen führt und dann eben Nervenendigungen reizt und diesen klassischen sogenannten nozizeptiven Schmerz hervorruft. Typisch für eine Instabilität ist der morgendliche Anlaufschmerz. Das heißt, Sie stehen auf und dann tut es am meisten weh. Dann baut sich entsprechender Muskeltonus aus und der Schmerz lässt nach. Zum Abend hin kann er sich wieder verstärken, wenn eben die Muskulatur sich erschöpft. Wenn der Körper versucht, diese verlorene Stabilität wiederzuerlangen durch, sagen wir mal, Anbau von Knochen an Gelenke, durch Verstärkung von Bändern, dann kann es auch zu einer Einengung des Wirbelkanals kommen und der Nervenkanäle. Und dann kann es eben zu dem Rückenschmerz auch noch der Beinschmerz hinzukommen. Es kann eine Verkürzung der Wegstrecke resultieren, die klassische Claudicatio spinalis. Diagnostisch sinnvoll sind Röntgenaufnahmen, insbesondere auch dann in Funktion, um eben Instabilitäten nachzuweisen, aber auch MRT und CT können wichtige Hinweise geben. Zudem natürlich die klinische Untersuchung, weil das hatte ich auch schon in mehreren Podcasts gesagt, wir verlassen uns nicht nur auf Bildern, weil natürlich auch auf den Bildern nicht sicher eine Instabilität immer nachzuweisen ist, vor allem wenn die sozusagen im Bereich sich Mikroinstabilität befindet. Das heißt, es gibt keine Verschiebung um Millimeter, sondern vielleicht ein ganz geringes. Und wenn dann noch die Projektion, sagen wir mal, schwierig zu interpretieren ist, dann kommt man schon in eine gewisse Unsicherheit hinaus. Ist dann wirklich die Wirbelsäule instabil oder ist das nicht nur ein Zustand, der sich jetzt sozusagen als Endzustand zeigt mit der entsprechenden Deformität der Wirbelsäule, vielleicht mit einer Skoliose oder einem Wirbelgleiten, aber inzwischen ist das Ganze doch wieder stabil. Die Therapie erfolgt zunächst konservativ. Wir hatten schon gesagt, nur selten sind Versteifungsoperationen notwendig. Falls Ihnen eine Versteifungsoperation angeboten wird, dann empfehle ich immer eine Zweitmeinung, um letztendlich dann auch für Sie selbst sicher zu sein, dass eben diese Entscheidung richtig war. Ich hoffe, dass diese Folge Ihnen etwas von der Unsicherheit genommen hat, die diese Diagnose so häufig anhaftet. Denn Wissen ist das beste Mittel gegen unbegründete Angst.
Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald. Ihr Professor Christian Wojciechowski.